Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil über Ernährung. Im ersten Teil betrachteten wir die Rolle, die die Leber bei der Nahrungsaufnahme spielt. Jetzt wollen wir uns betrachten, warum ein Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper so wichtig ist. Wenn Sie schon einmal mit Swimmingpools zu tun hatten, wissen Sie, dass das Wasser täglich kontrolliert werden muss. Ist der pH-Wert zu niedrig, können die Leitungen korrodieren. Steigt der pH-Wert dagegen zu sehr, dann wachsen Algen in den Leitungen. Wenn der richtige pH-Wert schon in einem Swimmingpool wichtig ist, dann erst recht im menschlichen Körper. Hier habe ich eine Säure-Basen-Skala aufgezeichnet. Sie heißt auch pH-Skala. Warum nennt man sie pH-Skala? Wenn man Säure in Wasser löst, dann gibt sie Wasserstoff ab. Löst man dagegen Basen in Wasser, dann nehmen sie ein Wasserstoff-Ion auf. So steht pH für Potenzial des Wasserstoffs, einmal zur Abgabe bei Säuren und einmal zur Aufnahme bei Basen. Am einen Ende steht die Null, 7 in der Mitte, das ist neutral, und am Ende die 14, das ist basisch, und genau in der Mitte die 7, das ist neutral. Das bedeutet weder sauer noch basisch. Blut hat auf einer pH-Skala einen Wert zwischen 7,35 und 7,34. Wenn der pH-Wert des Blutes 8 überschreitet, fällt der Mensch ins Koma und stirbt an Alkalose. Sinkt der pH-Wert des Blutes auf 7,22, kann dieser Mensch ebenfalls ins Koma fallen und an Azidose sterben. Hier darf es also keinen großen Spielraum geben. Sie müssen sich auch keine allzu großen Sorgen um einen schwankenden pH-Wert machen, denn Ihre Lungen und Nieren arbeiten beständig daran, den pH-Wert innerhalb dieser Spanne zu halten. Wenn Sie bergauf rennen, bemerken Sie schnell, dass Sie sehr tief Luft holen. Dieses tiefe Luftholen geschieht nicht willkürlich. Der Körper macht das von allein. Der Grund dafür liegt in Ihren Muskelzellen. Sie verbrennen viel mehr und brauchen dafür viel mehr Sauerstoff. Und der Körper muss auch mehr Abfallprodukte loswerden. Wenn diese Abfallprodukte nicht abgegeben werden können, kann das Blut etwas saurer werden. Und genau dieser Sauerstoff macht das Blut basisch. So kommt mehr Sauerstoff in den Körper und mehr CO2 wird ausgeatmet. Die Lungen helfen also, den pH-Wert im gewünschten Bereich zu halten. Ich habe hier Blut geschrieben. Und ja, wir halten den pH-Wert im Blut. Doch eigentlich wollte ich Nieren schreiben. Ihre Nieren arbeiten auch hart an einem gleichmäßigen pH-Wert ihres Blutes. Und ich zeige Ihnen, wie Sie das machen. In Sprüche 14,6 steht, für den Verständigen ist Erkenntnis leicht. Deshalb liegt es mir am Herzen, dass Sie verstehen, wie die Nieren das machen. Hier haben wir die Bowman-Kapsel. In einer Niere befinden sich etwa 1 Million dieser Nierenkörperchen. Und das ist ein Tubulus, der aus der Bowman-Kapsel herauskommt. Diese Harnkanälchen münden schließlich in die Blase. Hier ist unsere Niere. All diese Punkte sind die Nierenkörperchen. Diese kleinsten Baueinheiten werden auch Nephrone genannt. Die kleinen Harnkanälchen sind etwa so angeordnet und darauf folgt der Harnleiter und hier ist der Harnleiter der anderen Niere. Beide münden in die Blase und dann wird der Urin durch die Harnröhre ausgeschieden. Was geschieht nun? Das Blut strömt in kleinen durchlässigen Gefäßen in die Nierenkörperchen, wird dort gefiltert und wird rund um die Harnkanälchen vorbeigeleitet. Und genau hier wird der pH-Wert festgestellt. Sagen wir, der pH-Wert des Blutes wird zu sauer. Dann wird die überschüssige Säure in die Harnkanälchen abgegeben, um dann ausgeschieden werden zu können. Aber nehmen wir an, der pH-Wert des Blutes wird zu basisch. Dann wird hier zusätzliche Säure aus den Harnkanälchen herausgezogen und ins Blut gegeben. Auf sehr faszinierende Weise überwachen Ihre Nieren also den pH-Wert des Blutes, damit es in diesem benötigten Bereich bleibt. Die Nieren reinigen also nicht nur das Blut, sondern spielen auch eine wichtige Rolle bei einem Vorgang, den man Homöostase nennt. Im Grund meint Homöostase, dass der Körper im Gleichgewicht gehalten wird. Und unser Körper funktioniert mit sehr präzisen Werten. Viele Organe des Körpers arbeiten ständig daran, das präzise Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Die Lungen und Nieren sind ständig damit beschäftigt, den pH-Wert des Blutes in diesem Bereich zu halten. Aber der pH-Wert in einer Zelle kann sich verändern. Der pH-Wert in einer Zelle sollte bei ungefähr 6,5 liegen. Das ist leicht sauer und dafür gibt es einen Grund. Die sauerste Substanz ist Schwefelsäure. Und Schwefelsäure bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Das basischste Mineral ist Calcium. Und verglichen mit Lichtgeschwindigkeit bewegt sich Calcium kein bisschen. Deshalb überprüft ein Gärtner bei Hydrokultur beständig das Wasser, in dem sich die Wurzeln seiner Pflanzen befinden. Wenn dieses Wasser um die Wurzeln seiner Pflanzen zu sauer wird, verbrennen die Wurzeln. Wird das Wasser zu basisch, werden die Mineralstoffe nicht mehr so schnell von den Wurzeln in die Pflanze aufgenommen. Können Sie also sehen, wie es auch jetzt die Geschwindigkeit der millionenfachen chemischen Vorgänge in unserem Körper beeinflusst? Wenn der pH-Wert in der Zelle auf 5,5 fällt, dann haben Krankheiten in unserem Körper leichtes Spiel. Da gedeihen Krebs, Hefen, Pilzerkrankungen im menschlichen Körper. Er ist nur um eine Ziffer gefallen, aber dieser Abfall hat eine dramatische Auswirkung auf den Körper. Er bedeutet, dass auf Zellebene 60% weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. In der Gegenwart von Sauerstoff kann Krebs nicht wachsen. Es macht also sehr viel Sinn, dass wir uns darum kümmern, dass unserem Körper genug Sauerstoff zugeführt wird. Deshalb macht es auch sehr viel Sinn, dass wir uns darum bemühen, dass der pH-Wert in den Zellen nicht auf 5,5 abfällt. Und deshalb werden wir uns heute betrachten, wie Sie das beeinflussen können. Der pH-Wert von Coca-Cola Light liegt bei 2,6. Das ist sehr toxisch. Bei diesen Vorträgen betrachten wir auch die 8 Gesundheitsgesetze, auch 8 Ärzte genannt, die die wahren Heilmittel sind. Ich gebe jetzt eine kurze Übersicht. Das erste Gesundheitsgesetz ist reine Luft. Wir werden uns betrachten, wie diese 8 Faktoren den pH-Wert des Blutes und der Zelle beeinflussen. Der pH-Wert einer Zelle sollte bei 6,5 liegen. Wenn jemand schlechte Luft einatmet oder Luft, die mit Chemikalien belastet ist, oder auch Luft mit Schimmelsporen einatmet, kann der pH-Wert auf Zellebene anfangen abzufallen. Frische Luft alkalisiert, weil Sauerstoff einfach basisch macht. Sonnenschein ist das zweite Gesetz oder der zweite Arzt. Sonnenschein alkalisiert. Wenn jemand überhaupt keine Sonne abbekommt oder stundenlang in der Sonne schmort, können beide Extreme ein saures Umfeld im Körper schaffen. Aber die richtige Dosis Sonnenlicht macht basisch? Was ist jetzt die richtige Menge Sonnenschein? Wir sollten mehr Zeit draußen verbringen. Wenn Sie viel Zeit draußen verbringen, ja, dann sollten Sie einen Hut aufsetzen und dann sollten Sie die Arme bedecken, um keinen Sonnenbrand zu bekommen. Aber genug Zeit entsprechend bekleidet draußen verbringen, hat einen alkalisierten Effekt auf den Körper. Das Wort Mäßigkeit bedeutet, dem Körper nichts zuzuführen, was ihm schadet, um es mit den guten Sachen auch nicht zu übertreiben. Wir sollten auch mit den guten Dingen Maß halten, doch einiges sollte gar nicht in den Körper gelangen. Dazu gehören Umweltgifte, Drogen, Alkohol, raffinierter Zucker. All diese Dinge haben eine säurebildende Wirkung im Körper. Wir werden uns das gleich genauer ansehen. Dinge von vornherein nicht in den Körper aufzunehmen, hat automatisch einen alkalisierenden Effekt. Der vierte Arzt ist Ruhe. Wir sollten jede Nacht früh zu Bett gehen. Neueste Forschungen zeigen, dass wir jede Nacht 8 Stunden Schlaf brauchen. Da sind Sie etwas flexibel. Es kann von 8 Uhr abends bis 4 Uhr morgens sein oder von 9 bis 5 Uhr. Das liegt mir am meisten. Oder das könnte von 10 Uhr bis 6 Uhr in der Früh sein. In diesem Bereich können Sie wählen. Wenn Sie jede Nacht erst um Mitternacht ins Bett gehen, dann fehlt ihrem Körper die notwendige Reinigung und Heilung, die er normalerweise nachts erhält. Und das schafft ein saures Umfeld. Der fünfte Arzt ist Bewegung. Wenn Sie es mit der intensiven Bewegung übertreiben, wie vielleicht eine Stunde Aerobic, dann entsteht zu viel Milchsäure. Doch wenn Menschen überhaupt keine Bewegung haben, schafft das genauso viel Säure. Die richtige Menge an Bewegung gibt ihnen genug Sauerstoff. Und Sauerstoff hilft ja bei der Alkalisierung. Der sechste Arzt ist richtige Ernährung. Das sehen wir uns jetzt gleich an. Gleich vorab. Ihr frisches Obst, Gemüse sind alkalisierend. Eine kohlenhydratreiche Ernährung, ja, die werden wir uns auch betrachten. Das siebte Gesetz ist Wasser. Wasser alkalisiert. Wenn Ihr Körper dehydriert ist, schafft das ein saures Umfeld. Denn das Wasser wird im menschlichen Körper zum Reinigen benutzt. Wenn man den menschlichen Körper nicht reinigt, reichern sich saure Abfallprodukte an. Der achte Arzt ist Vertrauen auf die göttliche Macht. Wenn wir gestresst sind oder ängstlich sind oder uns fürchten, kann das auch zur Säurebildung im Körper beitragen. Ich gebe Ihnen einen wunderbaren alkalisierenden Vers. Er findet sich in Jesaja Kapitel 26, Vers 3. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Deswegen sagt Gott ja auch in Matthäus Kapitel 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das sind alkalisierende Verse. Sie helfen dabei, Frieden zu finden. Aber wenn jemand ängstlich und voller Furcht ist und sich wegen alles Möglichen Sorgen macht, dann kann das zur Übersäuerung beitragen. Können Sie sehen, dass diese acht Gegensätze, wenn man sie denn hält, für eine Übersäuerung des Körpers entgegenwirken? Sagen wir einmal, jemand bricht jedes dieser Gesetze. Sie atmen schlechte Luft ein, weil sie nachts nie die Fenster aufmachen. Sie sind nie draußen an der Sonne. Sie sind ständig unter Stimulanzien. Sie gehen spät ins Bett. Sie bewegen sich so gut wie nie. Sie essen nur Fastfood. Ihnen fehlt Wasser. Ach, das übersäuert den ganzen Körper. Und sagen wir, dass sie dann noch eine Büchse Cola trinken. Die Lunge und die Nieren schaffen es gerade noch, das Blut im richtigen pH-Bereich zu halten. Aber es bringt das Fass zum Überlaufen. Der pH-Wert im Blut fängt an zu fallen. Minus 7,5, 7,4, 7,3. Die Alarmglocken schrillen und jetzt wird auf das letzte Puffersystem zurückgegriffen. Calcium, das alkalischste aller Mineralien, wird aus dem größten Lager herausgeholt, nämlich aus den Knochen. Es kommt in der Form eines Calciumphosphats ins Blut und verhindert einen weiteren Abfall des pH-Werts im Blut. Langsam steigt der Wert wieder auf 7,4, auf 7,5, gerettet. Aber zu welchem Preis? Jetzt haben wir überschüssiges, freies Calcium im Blut treiben. Was macht der Körper damit? Nun, es setzt sich in den Nieren als Nierenstein ab, in der Galle als Gallensteine, an den Knochen als Sporne. Zudem tragen sie auch zum Aufbau der Verkalkung an den Wänden der Arterien bei. Ich denke, wir haben von all diesen Zuständen schon gehört. Ich habe das einmal in einem alten Buch gelesen und ich fand, dass es sehr gut ausgedrückt war. Es ging um das dritte Gesetz von Newton. Dieses Gesetz hört nie auf, als Ausgleich in der Natur zu wirken. Wenn man kompensierende Kräfte in Bewegung setzt, um jedem Ungleichgewicht abzuhelfen, ist das doch der wahre Grund für Krankheiten, oder? Unser Körper arbeitet beständig daran, doch dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Aber genau diese Bemühungen, das nötige Gleichgewicht zu erreichen, haben selbst Konsequenzen. Doch ich möchte Ihnen zeigen, was das Säure-Basen-Gleichgewicht meistens stört. Das ist nämlich die Nahrung, die wir essen. Wir erstellen eine Liste der Nahrungsmittel, die säurebildend und basisch wirken. Haben Sie bemerkt, dass ich von Säure und Base bildend sprach? Was meine ich damit? Sehen wir uns die einfache Zitrone an. Die Zitrone ist sauer, wo sie sauer sein sollte, nämlich im Magen. Es gibt nur einen Teil im Körper, wo es richtig sauer sein soll, nämlich im Magen. Wenn es hier nicht sauer ist, kann das Eiweiß nicht zerlegt werden. Und wenn mir jemand sagt, ich habe so viel Magensäure, dann sage ich, danke Gott dafür. Und ich frage ihn, woher weißt du, dass du so viel Magensäure hast? Ja, weil es so brennt. Nicht die Säure ist das Problem, sondern Schäden an der dicken Schleimschicht, die normalerweise den Magen auskleidet. Warum? Erinnern Sie sich, dass wir immer fragen müssen, warum das so ist? Kommt es vielleicht daher, dass derjenige dehydriert ist? Kommt es vielleicht daher, dass sie den ganzen Tag ohne Unterbrechung essen? Man muss nachforschen und herausfinden, warum. Denn im Magen sollte es sauer sein. Wissen Sie übrigens, dass Hunde etwa 10-mal mehr Säure haben, als wir haben können? Und schauen Sie mal, was Hunde fressen. Sachen, die nicht mehr frisch sind. Doch die Säure hilft ihnen. Hunde haben kein Sodbrennen oder Magengeschwüre. Nein, das Problem ist nicht die Säure. Das ist der einzige Teil in unserem Körper, wo die Säure gewollt ist. Und auch Abfallprodukte im Körper sind sauer. Aber was macht die Zitrone? Sie hilft bei der Verdauung, indem sie den Magen zusätzlich mit Säure unterstützt. Wenn sich jedoch im Verdauungstrakt verdaut wird und die Mineralien freigesetzt werden und ins Gewebe gelangen, haben diese Mineralien einen alkalisierenden Effekt. Die basisch wirkenden Mineralien sind Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium und Eisen. Das sind die basisch wirkenden Mineralien. Die Zitrone wirkt also dort sauer, wo sie sauer wirken sollte. Und dort basisch, wo sie basisch wirken sollte. Dunkelgrünes Blattgemüse haben einen hohen Gehalt an diesen basischen Mineralien. Wir sollten diese dunkelgrünen Blattgemüse jeden Tag essen. Wenn wir dieses dunkelgrüne Blattgemüse nicht jeden Tag essen, sollten wir wenigstens eine Dosis Gerstengrün zu uns nehmen. Um meine Kinder dazu ermuntern, mehr dunkelgrünes Blattgemüse zu essen, gab es bei uns immer zuerst den Salat. Und erst, wenn der Salat schon fast aufgegessen war, dann stellte ich die Kartoffeln und die Linsen auf den Tisch, um sie dazu anzuhalten, mehr von diesen dunkelgrünen Blattgemüsen zu essen. Gemüse ist auch basisch. Aber bei manchen muss man ein Fragezeichen machen. Für einige Leute hat eine bestimmte Gemüsegruppe einen alkalisierenden Effekt und bei manchen wirkt es sauer. Einmal Tomaten. Und ich denke, hier in Deutschland sagen sie Paprika dazu und in Amerika heißen sie Bell Pepper und in Australien Capsicum. Und dann Auberginen und auch Kartoffeln. Ich meine nur die Kartoffeln des weißen Mannes, wie sie auf den Fidschi-Inseln heißen. Oder auch irische oder englische Kartoffeln. Also die Gemüse aus der Familie der Nachtschattengewächse. Bei einigen Menschen haben sie einen basischen Effekt und bei anderen einen sauren Effekt. Wie wissen Sie das? Nun, Ihr Körper wird es Ihnen sagen. Es scheint so zu sein, dass bei jemandem, der schon einen entzündlichen Zustand im Körper hat, diese Nachtschattengewächse die Entzündung befeuern können. Besonders spreche ich damit Arthritis an. Ich habe schon gesehen, wie Menschen ihre Arthritis besiegen konnten, indem sie diese Gemüsegruppe gemieden haben. Als eine Dame meinte, ich liebe meine Nachtschattengemüse, ich fragte sie, und wie sehr lieben Sie Ihre Arthritis? Es muss auch nicht für immer sein, nur bis Sie das besiegt haben. Wenn Sie Ihre Arthritis besiegt haben, können Sie ja wieder mit diesem Gemüse anfangen. Wer wird Ihnen sagen, wie viel Sie davon essen können? Ihr Körper wird es Ihnen schon sagen. Und Sie sind da Ihr bester Arzt. Denn nur Sie wissen, wie Sie sich danach fühlen. Nur Sie wissen, wie Sie auf bestimmte Dinge reagieren und wie Ihr Körper darauf antwortet. Nicht, dass Kohlenhydrate an sich schlecht wären. Es ist ja auch nicht für immer. Sobald man das Gewicht verloren hat, sobald man seine Diabetes besiegt hat, dann kann man ja wieder anfangen, etwas mehr davon zu essen. Es kommt immer auf Ihren Körper an, wie Ihr Körper darauf reagiert. Wenn Sie diese Gemüse lieben und bei Ihnen keine unerwünschten Auswirkungen auftreten und Sie keine Arthritis haben, bitte, dann greifen Sie doch zu. Aber wenn Sie Arthritis haben, wenn Sie unter Blähungen leiden oder Ihr Körper auf eines dieser Gemüse reagiert, dann lassen Sie es einmal sein. wie die Dame, die einmal zu mir sagte, Barbara, immer wenn ich Erdbeeren esse, wird mir elend. Die bekommen mir einfach nicht. Was soll ich nur sagen? Was soll ich nur tun? Essen Sie doch keine Erdbeeren. So einfach ist das. Versuchen Sie vielleicht alle 6 Monate mal eine Erdbeere. Dann wird Ihr Körper Ihnen schon sagen, ob es okay ist. Wir stecken in so einem erstaunlichen Organismus, der sich selbst helfen wird, wenn Sie ihm die richtigen Bedingungen dafür bieten. Waren Sie schon einmal bei einem Arzt, der Ihnen gar nicht zuhört? Seien Sie kein solcher Arzt. Wenn Ihr Körper Nein sagt, dann tun Sie es auch nicht. Und wenn er sagt, ja, das funktioniert gut, dann machen Sie das. Ihr Körper wird Sie anleiten. Viele Leute sagen zu mir, ich habe mit dem Nachtschattengemüse aufgehört und meine Arthritis ist besser geworden. Ich sage Ihnen vielen Dank, dass Sie mir das gesagt haben. Ich liebe es, wenn Leute mir ihre Geschichten erzählen, wie sie die Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen und die notwendigen Veränderungen durchgezogen haben und dafür auch gute Resultate erhalten. Ich finde diese Geschichten so aufregend. Die 8 Ärzte, diese 8 Gesetze sind im Grunde die wahren Heilmittel. Aber man muss das immer ein wenig an die Person anpassen. Wenn wir jetzt Tomaten kochen, dann bitte immer mit etwas Olivenöl. Dann wird etwas freigesetzt, was in der rohen Tomate nicht verfügbar ist, nämlich Lycopin. Lycopin gehört zum Bereich der fettlöslichen Vitamine. Viele fettlösliche, gesunde Substanzen kann der Körper nicht verwerten, wenn man sie nicht kocht oder mit etwas Fett verzehrt. Im nächsten Vortrag, fantastische Fette, werden wir uns Ölen zuwenden. Ich füge das Olivenöl immer erst ganz am Schluss dazu. Ich gebe es niemals in die Pfanne. Sehen Sie den Dampf, der nach oben steigt? Da verschwinden all die Fettsäuren in der Luft. Ich bereite meine Zwiebeln in einer trockenen Pfanne zu, und zwar nicht bei großer Hitze, denn sonst verbrennen sie einfach. Ich füge auch kein Wasser dazu, weil sonst würden die Zwiebeln einfach kochen. Und ich möchte ja den Geschmack. Also passe ich gut auf. Ich rühre sie schön um, damit sie goldbraun werden. Und kurz bevor sie ankleben oder verbrennen, kommen die Tomaten dazu. Und der Tomatensaft mit den goldenen Zwiebeln hat einfach einen wunderbaren Geschmack. Und dann drehe ich die Hitze ganz herunter, füge etwas Olivenöl dazu, setze den Deckel darauf und lasse es langsam köcheln. Und dann schadet das dem Öl auch nicht. Lycopin ist ein starkes Antioxidans, das die Entzündung der Prostatadrüse verringern kann. Jeder Mann über, sagen wir, 45 sollte 3 oder 4 Mal pro Woche eine gekochte Tomate mit etwas Olivenöl essen. Und was für eine wunderbare Soße ist das für unsere Hülsenfrüchte. Sehen wir uns weiter basenbildende Nahrung an. Hirse. Hirse ist ein basisches Getreide. Es ist außerdem ein glutenfreies Getreide. Es ist ziemlich beliebt, ähnlich beliebt wie Quinoa. Quinoa ist auch ein basisches Getreide, das ebenfalls glutenfrei ist. Buchweizen. Hier in Deutschland habe ich einige leckere Buchweizengerichte gegessen. Sie mögen Buchweizen offensichtlich lieber als die Australier. Richtig zubereitet ist es ein schmackhaftes Getreide. Es ist ebenfalls basisch und glutenfrei. Amaranth. Amaranth ist eher unbekannt, wird aber immer beliebter, weil es auch ein basisches und glutenfreies Getreide ist. Und wenn Sie das wie einen Haferbrei kochen, wird es wie ein Klumpenkleister. Das ist keine Augenweide. Aber man kann etwas Amaranth in die Hirse geben. Man kann etwas Amaranth zum Quinoa hinzufügen. Oder versuchen Sie etwas Amaranth in Ihrem Buchweizen, wenn Sie ein Porridge zubereiten. Das schmeckt auch sehr gut. Dinkel und Kamut. Dinkel und Kamut sind sehr alte Getreidesorten. Sie stammen von dem ursprünglichen Weizen ab, den Gott geschaffen hat. Der ursprüngliche, von Gott geschaffene Weizen könnte Einkorn sein. Einkorn hatte eine sehr fragile Eiweiß- oder Glutenstruktur. Fragil bedeutet, dass es leicht im Darm aufgespalten werden kann. Und es kann auch vom Darm leicht in den Körper aufgenommen werden. Man schätzt, dass vor gut 1000 Jahren Einkorn sich mit einem wilden Gras kreuzte und so entstand Emmer. Die Eiweiß- oder Glutenstruktur von Emmer ist nicht mehr ganz so fragil wie beim Einkorn, aber immer noch ziemlich fragil. In den 50er Jahren wurde Emma stark weitergezüchtet. In Mexiko wurde einiges hineingezüchtet. Das Ziel war, eine Pflanze in Anbetracht des Hungers in Mexiko und Indien und Afrika zu erzeugen, die viel Ertrag gab. Dr. Norman Boleng bekam 1970 einen Nobelpreis für seinen Hybridweizen. Anstatt dass der Weizen so hoch wuchs, wuchs er nur noch so niedrig. Zudem hatte er einen festen Halm, um die schwere Ähre halten zu können. Ein Farmer sagte mir einmal, von dem neuen Hybridweizen bekomme ich 6-mal so viel heraus wie bei dem alten Weizen. Bauern müssen auch ihre Rechnungen bezahlen. Sehen Sie sich den zeitlichen Rahmen an. In den 70ern verbreitete sich dieser Hybridweizen weltweit. Bis in den 90ern jedes Brot, alle Cerealien, jedes Gebäck, jede Pizza und Pasta aus diesen neuen Hybridweizen hergestellt wurde. Es wurde so schnell auf den Markt gebracht, dass es keine Sicherheitsstudien dazu gab. Und deshalb fangen wir heute an, Probleme wahrzunehmen. Eine Freundin von mir ist Ärztin. Sie sagt, vor 40 Jahren hörte man nichts von Glutenintoleranz. Vor 20 Jahren war es selten. Sie sagte, heute ist es ein vertrauter Begriff. Warum? Warum gibt es heute so viel Glutenintoleranz? Weil die Struktur des Glutens und des Proteins durch die Einkreuzung und Züchtung des Weizens verändert wurde. Diese Hybridisierung des Weizens hat eine unglaublich komplexe Protein- oder Glutenstruktur geschaffen. Das kann fast nur ein Darm aus Stahl verdauen. Können Sie sehen, warum so viele Menschen eine Glutenintoleranz haben? Zum einen ist da der Hybridweizen und zweitens haben sie einfach zu viel davon. Sehen wir doch, wie viel auf dieser Liste aus Weizen gemacht wird. Das Brot, die Cerealien, das Gebäck, die Pizza, die Pasta, das alles wird hauptsächlich aus diesem Weizen hergestellt. Die gute Nachricht ist, dass man auch glutenfreies Brot kaufen kann. Man kann das auch aus Dinkel oder Kamut kaufen. Ich habe leckeres deutsches Brot aus Dinkel und Roggen gegessen. Man bekommt auch Cerealien aus Reis. Ich habe auch schon glutenfreie Pizza bekommen, weil so viele Menschen glutenintolerant sind. Es gibt als Alternative heute auch schon sehr gute glutenfreie Pasta zu kaufen, weil das zum Problem geworden ist. Was sind die bekanntesten Symptome einer Glutenintoleranz? Blähungen und Benommenheit. Wie viele Menschen leiden daran? Es ist schon so weit, dass Menschen in ihren 50ern denken, dass das jeder hat. Nein. Mein Vorschlag wäre, ihr Leben für eine Weile völlig glutenfrei zu halten. Aber Sie müssen 2 Monate durchhalten. Denn es dauert 2 Monate, bis die letzten Reste aus dem Körper verschwunden sind. Ein Stück Weizenbrot kann Ihren Körper in 24 Stunden verlassen, aber die Auswirkungen können bis zu 2 Monate andauern. Man muss dem Ganzen wirklich Zeit geben und ganz genau sein, damit das Ergebnis sichtbar wird. Aber was machen Sie nach 2 Monaten? Wenn Sie sich wunderbar fühlen, bleiben Sie dabei. Eine Dame erklärt mir einmal, sie kann 2 bis 3 Mal die Woche etwas Weizen haben, aber keinesfalls täglich oder gar bei jeder Mahlzeit. Das ist einer der Gründe für Glutenintoleranz, das Übermaß an Weizen und diese Hybridisierung. Dazu kommt noch etwas. Kinder erhalten zu jung feste Nahrung. Die ersten Zähne, die Menschen bekommen, sind 4 Schneidezähne oben und 4 unten. Und sie heißen Milchzähne. Wissen Sie, warum sie Milchzähne heißen? Sie heißen Milchzähne, weil das alles ist, was ein Baby bekommen sollte. Milch. Es ist auch Zeit, um Geschmack zu erkunden. Ich gab meinen Kindern nichts, bevor sie nicht sitzen und selbst etwas in den Mund schieben konnten und ein paar Zähne hatten. Und ich habe mit einem Stück Gurke angefangen und bei der nächsten Mahlzeit mit einem Stück Apfel. Es ist die Zeit, um den Geschmack kennenzulernen. Wenn sie etwas älter waren, habe ich in ein Stück Blumenkohl gedämpft und ließ sie das essen. Sie konnten die Farbe wahrnehmen und auch den Geschmack. Aber sie bekamen keine Stärke, bis die Backenzähne durchkamen. Und wann kamen die Backenzähne durch? Die kommen irgendwann zwischen 14 und 24 Monate durch. Und was machen sie? Sie mahlen. Was mahlen wir? Getreide. Und dann, und zwar erst dann, geben die Speicheldrüsen Amylase, ein Enzym, ab, das Ptyalin heißt. Und dieses Ptyalin ist das Enzym, das Stärke zerlegt. Viele Menschen haben jetzt Darmprobleme, weil ihnen zu früh Stärke gegeben wurde. Wir sollten unseren Babys keine Stärke füttern, bis die Backenzähne durchkommen. Das sind die Gründe, warum wir so viel Glutenintoleranz haben. Durch das Übermaß, durch zu frühes Füttern der Babys mit Stärke und auch durch die züchterische Veränderung des Weizens. Wenn dieser Weizen in einem Sauerteigbrot verbacken wird, was geschieht dann? Was ist denn Sauerteig? In Deutschland hat man dieses Brot wahrscheinlich schon seit Jahrtausenden gebacken. Diese Kulturführung des Brotes bricht auch die Gluten- oder Eiweißstruktur des Weizens. Wenn also dieser Hybridweizen zu einem Sauerteigbrot verarbeitet wurde, dann fängt es an, die Glutenstruktur zu zerlegen, damit es etwas fragiler wird. Es ist nicht so fragil wie das hier, aber Dinkel und Kamut sind beide wilde Hybriden des ursprünglichen Emmers. Und wenn sie zu Sauerteig verarbeitet werden, wird ihre Eiweißstruktur wie die fragile Struktur des ursprünglichen. Ist das eine gute Nachricht? Deshalb entscheide ich mich immer für ein Sauerteigbrot aus Dinkel, Kamut oder Roggen. Machen wir weiter, uns basenformende Nahrung anzusehen. Basische Nüsse sind Mandeln und Paranüsse. Die Mandel wird die Königin unter den Nüssen genannt. Zum einen, weil sie basisch ist und weil sie auch sehr viel Eiweiß enthält. Und auch Eisen. Paranüsse sind ebenfalls basisch und haben einen hohen Gehalt an Selen. Einem Mineralstoff, den unsere Schilddrüse braucht, um richtig arbeiten zu können. Sie brauchen nur 5 Paranüsse täglich für all das Selen, das sie für ihre Schilddrüse brauchen. Limabohnen und Linsen und Sojabohnen. Sojabohnen sind nur problematisch, wenn sie gentechnisch verändert sind oder mit Chemikalien angebaut werden. Aber wenn Sie nicht gentechnisch veränderte Sojabohnen in Bioqualität finden können, dann sind sie sehr gut und außerdem basische Hülsenfrüchte. Die Samen sind auch basisch. Jetzt wollen wir uns die Liste der Säurebildner ansehen. Diese Nahrungsmittel sind hoch in Mineralien, die sauer reagieren. Schwefel, Chlor und Phosphor. Die Hybridisierung des Weizens schaffte mehr davon. Also haben wir hier den Hybridweizen auf der Säureseite. Ja, und raffinierter Zucker. Raffinierter Zucker hat reichlich von diesen säurebildenden Mineralien. Ebenso Fleisch. Dr. Colin Campbell zeigte in seinem Buch China Study, wie er durch die Menge Fleisch, die er seinen Ratten gab, den Krebs an- und abschalten konnte, weil es diese Schwefelabbauprodukte hat. Das sind hochgradig saure Abfallprodukte, in deren Umfeld Krebszellen gedeihen. Habe ich Ihnen nicht von Dr. Robert Atkins erzählt, dessen Krebspatienten eine Rückbildung erlebten? Das stimmt. Sie aßen 3 Portionen Gemüse und eine davon musste grün sein. Ich weiß nicht, ob ihm klar war, was er tat, doch er brachte viel Basen in seine Ernährung, die das Fleisch, das er empfahl, etwas ausglichen. Auch Koffein. All ihre koffeinhaltigen Getränke und Nahrungsmittel wirken säurebildend. Schimmelkäse. Was ist das Blaue in diesen Käsesorten? Schimmel. Die ganzen reifen Käse sind Säurebildner. Frischer Käse wie Feta, Ricotta, sie haben ungefähr einen pH-Wert von 7. Aber man muss auch die Gesundheit der Kühe bedenken, von denen die Milch stammt. Manche Leute kaufen sich Schafs- oder Ziegenfetakäse. Ich persönlich bevorzuge Linsen. Alkohol ist kein Nahrungsmittel, aber es ist sicher ein Säurebildner. Tabak ist zwar auch kein Nahrungsmittel, aber auch er ist ein Säurebildner. Drogen. Alle Drogen sind Säurebilder. Im Grunde sind sie wie Chemikalien. Es sind Gifte. Alle anderen Getreide, außer Hirse, Quinoa, Buchweizen, Amaranth, Dinkel, Kamut, alle Hülsenfrüchte außer Soja, Lima-Bohnen oder Linsen und alle anderen Nüsse außer Paranüsse oder Mandeln sind Säurebildner. Um das 6,5-Milieu zu erhalten, um das zu bewahren, sollte unsere Nahrung zu 20-30% aus säurebildenden Lebensmitteln bestehen und idealerweise sollten diese 20-30% aus diesem kleinen Bereich kommen. Und wir sollten zwischen 70-80% basenbildende Lebensmittel essen. Dieses Verhältnis hilft dabei, das Milieu von 6,5 zu erhalten. Aber was essen die meisten Deutschen denn so? Von den Australiern weiß ich es. 90-10? Kein Wunder, dass Krankheiten so häufig sind. Ich denke, dass sie mir zustimmen. Die Krankenhäuser werden immer größer. Wir scheinen keine Antworten zu haben. Und ich denke, viele Menschen übersehen die Antworten, weil sie so einfach sind. Der einfachste Weg, ihre Ernährung viel basenreicher zu machen, ist, mit dem reichlichen Verzehr von Gemüse anzufangen. Schauen Sie darauf, dass Sie täglich dunkelgrünes Blattgemüse haben. Kochen ändert nichts an Säure- oder Basengehalt, denn das hängt ja von den jeweiligen Mineralstoffen in den Lebensmitteln ab. Gerstengrün ist so ein Supergrün. Diese Supergreens werden sehr beliebt und man kann verstehen, warum. Weil sie dabei helfen, das Gewebe basisch zu machen. Fangen Sie an, andere Getreidesorten auszuprobieren. Das heißt ja gar nicht, gar keinen Weizen mehr zu essen. Also wenn jemand an einer Krankheit leidet, würde ich schon empfehlen, den Weizen zu meiden. Aber wenn Sie nicht krank sind und keine gesundheitlichen Probleme haben, dann essen Sie ihn einfach nicht jeden Tag und keine großen Mengen. Es gibt heute so viele Alternativen, dass das sehr einfach geht. Fangen Sie an, die anderen Getreide zu entdecken. Und wenn Sie merken, dass Ihr Körper mit Nachtschattengewächsen keine Probleme hat oder eben doch, dann werden Sie Ihr eigener Arzt. Aber behalten Sie die basischen und säurebildenden Lebensmittel im Hinterkopf. Sie können eine große Veränderung in Ihrem Leben ausmachen. Gemüse aus der Nachtschattengruppe müssen nur gemieden werden, wenn jemand ein saures Milieu hat oder ein Milieu, das Entzündungen auslöst. Dann wäre es eine gute Idee, sie sehr herunterzufahren. Jetzt möchte ich noch etwas machen, wozu ich eine andere Farbe nehme. Sehen wir doch, wie viel von unserer Kohlenhydratliste auf der Säureseite stehen. Das Brot, Cerealien, Gebäck, Pizza, Pasta, Reis, Zucker. Falls die Kartoffeln mit altem Fett zubereitet werden, kommen sie auch auf diese Seite. Diese kohlenhydratreiche Ernährung überstrapaziert nicht nur die Bauchspeicheldrüse und nährt nicht nur Krebs, sie leistet auch einen großen Beitrag zu immer mehr um sich greifender Diabetes. In Australien werden schon täglich 500 neue Fälle diagnostiziert. Eine kohlenhydratreiche Ernährung trägt nicht nur zu all diesen Dingen bei, sondern die kohlenhydratlastige Ernährung ist auch säurelastig. Das ist ein weiterer Aspekt gegen eine solche kohlenhydratreiche Ernährung. Denken Sie daran, Kohlenhydrate sind nicht schlecht. Nein, Die Asiaten müssen nicht aufhören, ihren Reis zu essen. Sie müssen diesen einfach nur reduzieren. Nein, auch die Iren und Deutschen müssen nicht aufhören, ihre geliebten Kartoffeln zu essen. Wenn bei meinem Mann keine Kartoffeln auf dem Tisch stehen würden, wäre mein Mann sehr unglücklich. Auch ich esse sie sehr gern. Es muss nicht unbedingt sein, dass man sie komplett weglässt, sondern es bedeutet, sie zu reduzieren. Und dann denken Sie an die Verhandelbarkeit. Es hängt auch davon ab, wer Sie sind. Von Ihrem Gesundheitszustand, von Ihrem Alter und Ihrer Größe hängt es ab und davon, wie viel Sie täglich körperlich und geistig leisten müssen. Aber am meisten hängen die Verhandlungen wahrscheinlich von Ihrem Gesundheitszustand ab. Und vergessen Sie dabei eins nicht. Es ist nicht für immer. Es ist nur so lange, bis das Problem gelöst ist, das Sie haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich vermute, dass Sie etwas dazugelernt haben, wie Sie Ihren Körper die richtigen Bedingungen bieten können, sich zu heilen.